Und wenn jemand einen anderen Anspruch hat, dann jemand, der hier vorne vielleicht in einem Leitungsteam ist oder predigt, dann sagt der Band, aber da müssen wir euch enttäuschen. Das ist nicht so. Jeder von uns geht den Weg des Glaubens und den gehen wir auch alle miteinander. Und deswegen, Vater, danke ich dir, Herr, für alle Schwachheit, die du nimmst als ein irdenes Gefäß und füllst mit deinem Geist, um sichtbar zu werden, Herr, durch jeden von uns. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort schon sichtbar geworden bist in den Liedern, Herr, in der Anbetung. Dass dein Wort schon sichtbar wurde, Vater, durch die verschiedenen Zeugnisse, durch Träume, Herr, durch Erlebnisse, durch Geschehnisse, Vater, die uns im Glauben wirklich auferbauen. Dass man hier zugerüstet werden, Vater, durch jeden Einzelnen, der hier ist. Wir sind alle hier und vorbereitet. Jeder auf seine Art. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so viel geredet hast und dass auch dieses Wort jetzt, Herr, das du durch mich sprichst, einfach wirksam wird, weil dein Geist es wirksam wird und macht in unserem Geist. Und dass es nicht leer zurückkommt, Herr, sondern dass, wenn du in unserer Schwachheit mächtig wirst, dass du dann eine Lebensveränderung schaffst. Vielleicht nur ein Satz, den jemand mitnimmt. Oder eine Atmosphäre. Oder ein Gedanke, der hochkam bis jetzt schon oder der hochkommt während dieser Predigt. Und es wirkt lebensverändernd, weil du in uns Leben verändern, dein Wort hineinsprichst. Vater, daran glauben wir. An diesen Weg, wo wir des Glaubens hier miteinander als Gemeindefamilie gehen. Und so danke ich dir für dein lebendiges Wort, Herr, das du jetzt sprichst und in unser Herz hineinmalst. Amen. So manche Predigt beginnt mit der Frage, wo man denkt, was fragst du jetzt? Ja, natürlich wollen wir das, was du jetzt fragst, oder? Ja, ist doch klar, Peter. Warum fragst du das? Jetzt kennt ihr so Predigt, aber mit so einer Frage beginnt. Was steht in Johannes 3, Vers 16? Ne? So, das hat Gott die Welt gegeben, gell? So, dieses, ich habe mal mit einem Muslime Arbeitskollege gepredigt. Das ist ein guter Hinweis, kommt mir gerade. Ich habe ihn gefragt, wenn du den Koran in einem Satz ausdrücken würdest, was ist es denn? Und der Mohammed weiß nicht. Aber wenn ihr die Bibel in einem Satz ausdrücken wollt, dann ist Johannes 3, Vers 16 richtig gut. Dass wir von Gott getrennt sind, dass er uns so sehr liebt, dass wenn man ihn glauben an seinen Sohn, den er geschickt hat, dass wir das ewige Leben haben. Das ist die Love Story in der Bibel, oder? Und das ist so gut, ja. Und die Frage, mit der ich heute Morgen einsteigen möchte, sie kommt von einem tiefen Herzen und nicht so prophylaktisch als irgendein Einstieg, weil mir nichts Besseres eingefallen ist heute Morgen. Die Frage ist diese ganz einfache Frage. Wie sehr wollen wir tiefe Beziehungen? Mal wirklich ganz ehrlich, wie sehr wollen wir tiefe Herzensbeziehungen? Ich sage jetzt mal nicht zu wem, sondern mal ganz allgemein. Jetzt haben wir ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen unter uns. Die einen sind eher tatsächlich eher distanziertere, die kommen mit sich gut selber klar. Da sagt vielleicht jemand, ja, wenn es unbedingt sein muss, schon vielleicht. Andere sagen, es ist mein Leben, Beziehung. Aber die Frage ist, wie tief wollen wir sie wirklich? Was ist die Qualität unserer Beziehung? Wollen wir eine tiefe Qualität in unseren Beziehungen? Und Klammer auf, auch den Preis dafür bezahlen, Klammer zu. Und das ist tatsächlich meine Einstiegsfrage, wo ich dir und mir wünsche, mal zu sagen, okay, wie sieht es denn da in mir wirklich aus? Und da gehen wir heute durch. Das ist meine Predigt heute. Und Beziehungen sind ja immer mehrdimensional. Das klang schon an heute Morgen. Und das ist uns auch wichtig als Gemeinde, dass wir das irgendwie einseitig predigen, sondern dass wir ganzheitlich und auch mehrdimensional die Dinge angucken. Und deshalb ist die Frage, wie tief möchtest du eine Beziehung zuallererst mal zu dir selbst? Zu deinem Wesen, zu deinen Gefühlen, zu dem, was dich ausmacht? Wie tief möchtest du mit dir selber in Kontakt sein? So schön und so schmerzhaft es vielleicht manchmal ist, mit sich selber in Kontakt zu kommen. Wie tief möchte man die Beziehung zu Gott, wer immer das ist Gott, ist Vater, was hat Jesus am Kreuz gefühlt, wie tief möchten wir unsere Beziehung mit Gott leben? Und das Tolle ist, Gott sagt zu deinen Bedingungen und zu deiner Zeit, ich zwinge dir meine Beziehung nicht auf, aber zu mir in einem Gottesdienst, die Frage ist, wie tief wollen wir unsere Beziehung zu Gott? Wie tief darf die in mein Herz reingehen? Und last but not least, als Gemeindefamilie, wie wir heute hier sind, wie tief darf die Beziehung zwischen unsere Herzen gehen? Wie tief wollen wir das überhaupt? Unsere Kleingruppe gerade, da geht es ganz stark darum, dass Herz zu Herz fließt. Empathische Kommunikation nennen wir sie. Der Weg zu unserem Herzen. Und deswegen ist es mehrdimensional, dass der Weg zuerst mal zu unserem Herz geht. Aber dann die Frage, wie tief wollen wir Beziehung auch untereinander? Und ich möchte einsteigen in einen Aspekt, der mir heute wichtig geworden ist. Es gibt viele Voraussetzungen für tiefe Beziehungen. Aber ich dachte, ich nehme heute einen Aspekt in der Predigt, den ihr mit heimnehmen könnt. Eine Sache, die mir wichtig geworden ist, damit tiefe, qualitätsvolle Beziehungen stattfinden können. Einen Aspekt nehme ich heute für diese Predigt. Alle anderen, die ich nicht erwähne, verzeiht mir's, aber ich lerne gerade auch nicht zu viel reinzupacken, sondern einen Aspekt zu nehmen. Und diesen Aspekt erzähle ich euch über eine Geschichte. Es war in Wien, man sagt so im Jahre 1886. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie düster es vielleicht damals war, wie die Zeit damals war. Und auch dort war in Wien schon die Korruption am Gange. Nicht nur heute mit irgendwelchen Ibiza-Skandale. Und da haben sich drei Jungs einen Scherz überlegt und haben gedacht, wir schicken mal den 100 prominentesten Einwohnern von Wien, die man so kennt, in der High Society einen Brief. Und da haben sie 100 Briefe geschrieben. Und in jedem Brief stand das Gleiche drin. 4 Wörter. Kennt ihr die Story? 4 Wörter. Was stand in diesem Brief drin? Es ist alles herausgekommen. Man weiß es nicht ganz genau, was alles geschehen ist, aber man vermutet, dass so 3 bis 5 Leute, diese 100 Prominenten, sich in dieser Nacht noch das Leben genommen haben. Ein Viertel von den angeschriebenen Personen hat Wien über Nacht Hals über Kopf verlassen und ist ins Ausland geflohen. Vom Rest weiß man nicht so ganz genau, was passiert ist, nachdem sie diesen Brief erhalten haben. Ich habe keine Ahnung, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Ich weiß es, ich hoffe, sie kam authentisch rüber. Aber irgendwie, da könnte was dran sein, oder? Und irgendwie habe ich mich, wo ich das so gehört habe, mit dieser Geschichte auch identifizieren können. Ich weiß, wie es euch geht. Weil wir irgendwie alle mehr oder weniger, der eine manche stärker, der andere weniger stark, irgendwie dazu neigen und eine Tendenz dazu haben, Geheimnisse in unserem Herzen zu verstecken. Das soll nie herauskommen, was da in meinem Herzen, in meinem Leben für Geheimnisse sind. Das verschließe ich lieber mal weg. Und wenn es rauskommt, je nach Art von Geheimnis, zu was es auch immer führt, weiß nicht, ob sich da jemand wirklich umgebracht hat, ob es es wirklich gab, aber vorstellen können wir es uns, oder? Wenn das ans Licht kommt, dann lieber weg hier. Dann lieber die Flucht ergreifen. Dann lieber raus aus der Gemeinde, bevor das sichtbar wird, was da in meinem Leben so vor sich geht. Dann ist es doch besser, ich fliehe. Wie tief unsere Beziehungen in unserem Lebenskontext sind, das habe ich für mich zumindest festgestellt, vielleicht könnt ihr das mitteilen, das ist 1:1 davon abhängig, wie bereit ich bin, meine Geheimnisse zu öffnen, meine Geheimnisse preiszugeben und ein Leben ohne Geheimnis zu leben. Und mich darin letztendlich auch tief verletzbar zu machen. Und das ist ein Aspekt, der mir heute Morgen wichtig geworden ist, wenn wir tatsächlich tiefere Beziehungen zueinander wollen. Dieses Wagnis einzugehen, diese Offenheit, Verletzbarkeit dahingehend, ohne Geheimnis zu leben. Ich kann es euch sagen, eine Ehe, eine tiefe Beziehung, die ist nur möglich, wenn man ohne Geheimnisse lebt. Wenn sich da mal was anstaut, das wird ganz schwer, das wieder irgendwie in eine Offenheit zu bringen. Und deswegen auch hier Wert in Anfängen. Aber es ist für mich eine 1:1 Relation von Offenheit, von Geheimnisse verstecken und von einer Qualität von tiefer Beziehungen. Und zwar in allen 3 Dimensionen. Und das Verrückte ist, und damit beginne ich, das fängt bei uns an. Unsere Seele macht alles Mögliche, um zu überleben. Und wenn man Missbrauch erlebt hat, sich damit beschäftigt hat, der erlebt es, dass die Seele das fähig bringt, Dinge abzuspalten von Erlebnissen, weil das kleine Kind sonst nicht damit umgehen kann. Das Problem ist nur, wenn es ein Leben lang abgespalten bleibt und ein Geheimnis für denjenigen selber bleibt, dann leidet er darunter, ohne dass er weiß, warum. Und es ist manchmal ein ganz schwieriger Prozess, daran zu gehen. Aber auch in einfacheren Fällen, was in der Kindheit manchmal passiert ist, sind wir doch ehrlich, manches hat man so lang verdrängt, dass es tatsächlich wie weg ist. Aber es bestimmt einen irgendwie manchmal doch noch dieses Geheimnis. Und man ist mit sich selber gar nicht zu 100% in Kontakt, mit sich selber gar nicht so in Beziehung, wenn man ganz viele von diesen Geheimnissen in seinem Leben irgendwie nach hinten geschoben hat und sagt, ach, das tun wir mal lieber weg. Man gucke da nach vorne. Paulus sagt, ja, ich vergesse, was da hinter mir liegt, dann missbrauchen wir noch Bibelverse aus dem falschen Kontext und schauen nach vorne, was vor mir liegt und merken gar nicht, welche Lüge, dass wir aufgesessen sind. Und deswegen geht es tatsächlich los, mal, jetzt haben wir keinen Teppich hier, den man lupfen kann, sondern den Teppich unserer eigenen Seele mal gucken, was steckt denn bei dem Peter noch da drunter. Und da bin ich immer noch mit da drin im Prozess. Aber meine Einladung heute Morgen ist, wenn du eine tiefe Beziehung mit dir selber möchtest, zu beginnen, deine eigenen Geheimnisse mal wieder hervorzuholen und sie anzugucken und natürlich damit zu Gott zu gehen. Und das ist die zweite Beziehung. Nämlich die Beziehung zu unserem Vater. Und eigentlich verrückt, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Manchmal lebe ich noch in dem Glauben, oh, das darf Gott aber ja nicht mitkriegen, ne? Ja? Oh, wenn das Gott wissen wird, was ich hier so mache, dann verstecke ich mich mal auf einem Schiff, so wie der Jonah, und renne von Gott weg. Aber so, wir wissen es ja alles, Gott sieht alles, er kennt jeden Gedanken durch und durch, wir wissen das, und trotzdem haben wir so die Tendenz, wenn was passiert ist, das wird Gott jetzt aber nicht mitkriegen, ne? Und ja, ich glaube, er schmunzelt darüber. Er kennt jeden unserer Gedanken. Und trotzdem tun wir uns manchmal schwer, weil das mit unserem Gottesbild zusammenhängt, mit dieser Offenheit vom Thron des Vaters zu kommen, mit einer Zuversicht, wie Hebräer schreibt, die weiß, ich werde dafür nicht verdammt. Und ich nehme dieses Geschehnis, dieses Geheimnis, ich komme gleich drauf, was es denn so sein könnte, und ich gehe damit zu Gott, diese zweite Dimension. Und je offener wir Gott gegenüber leben, auch als Christen, wo wir schon lange unterwegs sind, je verletzbarer wir uns vor Gott machen, desto tiefer wird auch die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist die Einladung heute Morgen, die frohe Botschaft. Ja, und dann auch noch hier untereinander. Also eine gute Botschaft ist, ich habe früher viele Bücher gekauft, die Gemeinde gedacht, jede Predigt von Peter ist ein neues Buch, das er liest. Vor ein paar Wochen hat Gott zu mir geredet, du kaufst ja keine Bücher mehr und ich kaufe auch keine mehr. Ich lese jetzt meine alte immer mal wieder. Und eine Reihe davon ist schon Rick Joyner, ja? Der letzte Aufbruch, der Ruf, Bäume, Paradies, kennt ihr die so ein bisschen? Und wenn er im Himmel ist, wisst ihr, was das Faszinierende ist? Seine Gedanken sind dort oben transparent und offenbar. Die wissen alle, was der Rick Joyner im Himmel denkt. Oh, Kacke. Also stellt euch mal nur mal so geschwind vor, wir könnten jetzt hier untereinander alle unsere Gedanken lesen. Ja? So wird's mal im Himmel. Wünscht ihr euch denn noch? Okay, provozierende Frage, die steht hier nirgends. Aber ja, ich habe gedacht, es ist doch gut, hier auf der Erde zu beginnen, keine Geheimnisse mehr voreinander zu haben. Wir müssen ja nicht jedem alles erzählen. Bitte nicht falsch verstehen, also keine falsche Umkehrschlüsse. Aber es geht um die Herzenseinstellung zu sagen, hey, ich öffne mich meinem Leben, meiner Vergangenheit, mir selber, Gott gegenüber und vielleicht ist es tatsächlich auch gut, meinem Nächsten gegenüber. Wir werden hier nur eine Tiefe an Beziehung erreichen über die Bereitschaft von uns, unsere Geheimnisse zu lüften und offen und transparent miteinander hier zu leben. Davon bin ich fest davon überzeugt, weil mein ganzes Leben davon letztendlich spricht. Und das ist die Einladung heute Morgen und auch das Risiko, das wir da eingehen dürfen müssen. Sich verletzbar zu machen, bringt immer ein Risiko mit sich, dass es jemand anders ausnutzt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Kultur des Vertrauens, das es braucht, um das leben zu können. Aber dann ist was möglich, Leute, wo die Welt draußen erkennt, die haben was, das haben wir nicht. Da ist eine Beziehungsfähigkeit und eine Beziehungsoffenheit in dieser Familie, die sich offene Tür nennt, die so attraktiv wird, die so anziehend ist, dass es tatsächlich für diese Welt nichts Attraktiveres gibt als solche Beziehungen. Und danach sehnt sich jeder Mensch, das glaube ich. Danach sehnt sich. Und manche strabeln um sich und streiten es ab, aber innerlich sehnt sich jeder danach. Die Ellen hat die Woche in Facebook was gepostet, fällt mir gerade ein, ne? Von der Ärzte. Ja? Arschloch, dieses Lied. Wie heißt es? Dein Schrei ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Genau. Deine Gewalt, deine Wut ist eigentlich nur ein stummer Schrei nach Liebe. Und ich glaube, die Welt sehnt sich echt danach. Und sie wird manchmal gewalttätig, weil sie ihren Schrei innerlich noch nicht kennt. Und Gott und wir als seine Nachfolger haben eine Antwort drauf. Und es gibt ein Ereignis in der Bibel, das man gut mit dieser Überschrift, es ist alles herausgekommen, wie dieser Brief. So diese Begegnung von Jesus mit diesem Menschen, man diese Überschrift drüber schreiben könnte, es ist alles herausgekommen. Und diese Begegnung war von Jesus mit einer samaritanischen Frau. Johannes 4, an diesem Jakobsbrunnen. Und ich nehme euch mal mit rein in diese Geschichte, lese nicht alles, ein paar Auszüge, aber können wir mal daheim als sinnvolle Freizeitbeschäftigung nehmen, Johannes 4 mal zu lesen, den ganzen Kontext. Und dort begegnet Jesus einer Frau, und die Überschrift heißt, es ist alles herausgekommen. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Kommen ein paar Abschnitte dazwischen in der Bibel, dann sagt die Frau, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. So bis hierher war es so noch ein nachvollziehbares Gespräch mit ein paar prophetischen Eindrücken. Und jetzt kommt der Knaller. Geh, rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Und dann kommen sie ins Gespräch, Jerusalem, Anbetung. Und dann geht sie ins Dorf zurück, nach den Punkten. Viele Samaritaner, ich habe bei der Vorbereitung Samariter geschrieben, das Volk der Samariter heißt nichts, also das heißt Samaritaner. Viele von den Samaritanern aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Und die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Eine eigentümliche Geschichte, oder? Also, ich habe so ein bisschen eine ICL-Grundlagenschulung gemacht. Die Anja und Markus haben dann noch weitergemacht. Wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich es mitbekommen. Ich hätte die rote Karte gezogen und gesagt, Jesus, Mäck, Beratungsfehler, Mäck, der Patient muss selber auf sein Problem kommen, Mäck, Jesus, du bist durch die ICL-Grundlagenschulung, durch Sozo, durch alles Mögliche, du bist durch sämtliche psychologischen Schulen durchgefallen, Jesus. Du kannst doch diese Frau nicht konfrontieren mit einer Wahrheit aus ihrer Vergangenheit auf so eine Art und Weise in der Öffentlichkeit. Jesus, never. Thema verfehlt, setzen Sex. Oder? Sind wir noch mal ehrlich. Wie kann es Jesus wagen, so mit dieser Frau zu reden? Rein menschlich gesehen. Es ist alles herausgekommen. Aber entgegen allen Befürchtungen rennt die Frau nicht weg und sagt, Jesus, weißt du was, du kannst mich mal. Also wir können das schon miteinander reden, aber auf die Art und Weise, wie du mich mit der Wahrheit konfrontierst, Jesus, das geht nicht. Sind wir mal ehrlich. Also, mein klar zu mir, Jesus, wenn irgendein Mensch so mit uns reden wird, würde ich sagen, Alter, ist gut. Bis hierher nicht weiter. Mein Leben geht dich in den Käse an, oder? Und die Frau rennt nicht weg. Und die Frau ist nicht beleidigt, dass Jesus ihr gegenüber die Wahrhaftigkeit so genannt hat. Interessant. Und dann geht sie zurück ins Volk. Und das Volk hört die ganze Geschichte. Die bekommen mit, da ist ein Prophet, der kennt das Leben dieser Frau 1:1. Also wenn ich von dem Volk da mit dabei gewesen wäre, ich dachte, okay, wenn der das Leben von der Frau kennt, dann kennt er meins auch. Ich würde alles tun, aber nicht zu diesem Jesus gehen. Wer weiß, ob der nicht alle Geheimnisse meines Lebens im gleichen Atemzug offenbart, wenn ich da hingehe. Aber interessanterweise hat es von dem Volk niemand gedacht, sondern das gesamte Volk von dieser Stadt ging zu Jesus und hat gesagt, hey, bleib bei uns. Man weiß nicht genau, was er mit dem Volk alles geredet hat, da spricht die Bibel nicht drüber. Aber sie gingen hin. Sie hatten keine Angst, dass Jesus noch mehr Entblößung in das Leben reinbracht hat, sondern irgendwas war an diesem Jesus attraktiv und an seiner Wahrheit, dass dieser Frau Heilung und diesem Volk letztendlich Rettung gebracht hat. Und das war so meine Erkenntnis aus der Geschichte raus. Also ich ermutige uns jetzt trotzdem, eine Beziehung von Herz zu Herz zu haben und die Wahrheit in Liebe zu bringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unsere 1:1-Kopie ist für seelsorgerliche Gespräche in der Gemeinde. Ich weiß es nicht. Wenn man die Bibel wörtlich nimmt, ne, da fängt es ja dann schon an. Wo ist denn so eine gute Anleitung? Aber eins weiß ich. Jesus hatte eine Atmosphäre von Gnade, von Zuneigung und von Barmherzigkeit, wo seine Wahrheit nicht verachtend und nicht verurteilend war, sondern wo diese Frau und dieses Volk eine Würde ihr gegenüber gespürt hat, dass diese Wahrheit sie freigemacht hat. Das ist das, was ich rauslese. Ich kann es nur ahnen. Es stand nichts dabei, was die Frau gedacht hatte. Es stand nur dabei, wie sie reagiert hat. Der Rest müssen wir uns irgendwie selber denken. Aber eins sehe ich an alle anderen Geschichten von Jesus, ob das Zachäus war, die Ebrecherin, andere, außer bei der Religiöse, aber bei alle anderen war Jesus in einer Atmosphäre und hat eine Atmosphäre um sich herum geprägt, die es dieser Frau unmöglich gemacht hat, diese Wahrheit als Verurteilung anzunehmen, sondern die Atmosphäre von Jesus, die brachte Freiheit, die brachte Heilung, die brachte Rettung und die brachte eine Lebensveränderung und zwar nachhaltig. Und das hat mich ermutigt. Das hat mich ermutigt, meine eigenen Geheimnisse vor Jesus offenbar und transparent zu machen. Nicht mehr rumzueiern, wenn mir mal ein Scheiß passiert. Nicht mehr rumzueiern mit Missgeschicke meines Lebens, sondern, hey, Jesus weiß es sowieso. Und bei ihm ist die einzige Adresse, wo aus Ketten unsere Geheimnisse, die um unser Herz herum sind, eine Freiheit kommt. Ich liebe das Bild, das ist genial, oder? Ich habe keinen Urheber drunter geschrieben, aber es ist einfach nur genial. In dem Blick von Jesus gab es keine Verachtung. Da war Achtung statt Verachtung. Sie fühlte sich nicht vor den Kopf gestoßen, sondern angenommen in dieser Atmosphäre, die Jesus verbreitet hat. Er fand es ja nicht gut, was sie gemacht hat in ihrer Vergangenheit. Überhaupt nicht. Aber es war keine Verurteilung da drin, sondern sie haben ihn als Retter erkannt. Und das geschieht und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir mit Menschen auf diese Art umgehen können. Dass Menschen, wenn sie zu uns kommen, diese Gnade und die Wahrheit zu einer Lebensveränderung und zu ihrer Rettung führt. Weil das Ziel von Jesus war nicht, sie zu beschämen. Das war nicht die Absicht Gottes, noch gar nie nicht. Sein Ziel war, die Scham von ihrer Vergangenheit wegzunehmen. Und Jesus kann nur was wegnehmen, wenn wir bereit sind, es ins Sichtbare zu bringen. Und das ist das Risiko der Verletzbarkeit voreinander, aber auch vor Gott. Damit Jesus diesen Freiheitsweg gehen kann mit dieser Frau und mit uns, braucht sie Bereitschaft, unsere innersten Geheimnisse ans Licht zu bringen. Wir haben es vorher gesungen. damit, wenn es ins Sichtbare kommt, dann wird es entlarvt. Also Jesus hat die Frau echt entlarvt, oder? Ich wäre mir gefühlsmäßig entlarvt vorgekommen. Aber das war eine Entlarvung, die Heilung statt Verdammnis mit sich brachte. Die Würde statt Scham mit sich brachte. Und das begeistert mich an Jesus, oder? Ja, wir haben früher über alles Mögliche gepredigt. Ich finde es gut, wenn Jesus vorkommt, weil an seiner Person wird so vieles sichtbar. Und ich finde es toll für uns letztendlich. Also, wenn bei Jesus alles herauskommt, dann führt es immer in Heilung, in Freiheit, in Rettung und in Lebensveränderung. Und das ist eine gute Botschaft, Evangelium. Jo, eigentlich wissen wir das, oder? Eigentlich wissen wir das, dass die bedingungslose Liebe von Jesus, dass ihm kein Geheimnis von uns irgendwie schockieren könnte. Aber ich habe so bei mir gemerkt, ich tendiere trotzdem noch innerlich irgendwie dazu, mich liebenswert und akzeptabel vor ihm und vor euch zu machen. Ich fand das so gut, ein Beispiel vorher, weißt du, so beeindruckt durch die schriftliche Ausarbeit und das Bild zu bestätigen, um dieses Geliebtsein, Angenommensein zu bekommen, dachte, du hast die Predigt schon vorbereitet. Tendieren wir nicht irgendwie alles dazu, oder? Uns trotzdem noch akzeptabel zu machen, durch das, dass wir gut sind und dass wir perfekt sind, dass wir die Dinge richtig und gut machen. Damit wir liebenswert sind. Und die Atmosphäre von Jesus heißt, du bist liebenswert. Mich interessiert gar nicht, was du tust. Mich interessiert zuallererst dein Herz. Und wenn das verändert ist, dann wird dein Tun automatisch anders. Und dann tendieren wir dazu, dann sind wir bei dem Thema Geheimnisse und Offenheit als Voraussetzung für tiefe Beziehungen, dass wir voreinander alles verstecken, wo wir denken, das macht uns nicht mehr liebenswürdig. Wenn ich das erzähle, dann liebt mich hier an der offenen Tür niemand mehr. Wenn die meine Vergangenheit wüsstet, oh joi, 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 joi. Und genau zum Gegenteil möchte ich uns ermutigen. Lasst uns echt aufhören, mit dem Quark Geheimnisse voreinander zu haben. Mit dem Quark Geheimnisse vor uns selbst zu haben. Lasst uns aufhören, mit dem Käse noch Gott irgendwas vorspielen zu müssen, damit wir akzeptabel für ihn, für uns und für andere sind. Er hat das Spiel nie gewollt. Adam und Eva waren nackt im Paradies. Da war alles offenbar, das ist der Hammer. Und er möchte uns zurückführen in diese tiefe Beziehung mit ihm. Deshalb lasst uns nicht von außen nach innen leben, sondern lasst uns von innen nach außen leben. Das schafft Tiefe an Beziehung. Lasst uns aufhören, Fassade anzumalen. Je nach Publikum, das vor uns ist, habe ich eine Fassade, die ich anmale. Das sind die, die wollen das hören, dann male ich meine Fassade so an. Da weiß ich, der will das hören, dann male ich meine äußere Fassade so an, um geliebt und akzeptiert zu werden. Und wir werden zum Chamäleon unseres Herzens. Wir wurden eben nicht geschaffen, um in diesem Selbstbetrug und in dieser Scham und in diese Geheimnisse zu leben, sondern wir wurden geschaffen für eine transparente, offene Beziehung. Zu uns, zum Papa und daraus auch in der Fähigkeit zu uns alle hier miteinander. Wisst ihr, das Wort Beichte kam mir heute Morgen nochmal beim Durchlesen von der Predigt. Manchmal stehen dann so Bleistiftsachen drin. Und der Jakobus schreibt, darum bekennt einander eure Geheimnisse, eure Sünden. Bekennt einander, was es so in eurem Leben ist. Damit, wenn ihr betet, ihr gesund werdet, könnte das sein, dass Geheimnisse krank machen? Und wisst ihr, das Wort Beichte, das hat so einen katholischen Nebengeschmack, deswegen wollen wir es nicht. Aber ist nicht der Ursprung in diesem seelsorgerlichen Prozess, einander zu beichten, zu offenbaren, was in unserem Herzen drin ist, das uns krank macht, das uns nicht mehr lebensfähig macht, das uns bedrückt, das uns in Depression führt, das ist schon etwas, was Wichtiges an Wahrheit drin, uns die Sünden zu bekennen, unsere Geheimnisse vielleicht von einem Bruder, von einer Schwester auch zu öffnen, zu sagen, ich kann das nicht alleine nur und mit Gott da, ich brauche da jemanden, der da bei mir ist, der das mit mir durchträgt, der mit mir betet. Und wir haben wieder ein Gebetsteam nach dem Gottesdienst. Nicht immer drum und dran müssen wir gucken, aber wir finden es so wichtig, dass niemand heimgeht, ohne vielleicht ein Geheimnis heute zu öffnen, weil ich damit noch nie jemand drüber geredet habe. Und deswegen dieses Untereinander mal zu beichten in einem guten biblischen Sinn, das macht die Seele frei. Das macht diese Flügel hier. Das ist der Hammer, oder? Ja, was sind denn solche Geheimnisse? Ich habe mal ein bisschen überlegt. Wisst ihr, versteckte Gedanken voreinander sind Geheimnisse. Oh, der wisst, was ich alles denke über ihn. Fehlverhalten, ich habe das Wort Sünde einfach mal hingeschrieben. Einfach den ganzen Müll unseres Lebens, den man unter den Teppich kehrt. Was gehört denn zu Geheimnissen noch dazu? Auch Süchte. Ah, mit wem spreche ich wirklich drüber, wenn sowas mein Leben beherrscht? Aber auch erlebte Dinge, nicht nur Dinge, die ich aktiv tue. Vielleicht habe ich tatsächlich in meinem Leben eine Verletzung erfahren, da habe ich mich noch nie jemand drüber geredet. Die Scham verschließt meinen Mund. Ich lade uns ein, auch über solche Dinge zu reden, die uns angetan worden sind. Über Ablehnung, die wir erlebt haben. Vielleicht auch tatsächlich über missbräuchliche Dinge. Habe ich ja von mir schon mal ein bisschen erzählt. Es ist notwendig, um heil zu werden, um eine tiefe Beziehung mit sich und anderen zu kommen, damit es ans Licht kommt. Fragezeichen, da gibt es noch vieles, was es an Geheimnisse gibt. Manchmal sind es auch, ist mir gerade noch eingefallen, Missgeschicke, die uns passiert sind, oder? Mama Maja, oh Gott sei Dank hat es niemand gesehen, oder? Oh Gott sei Dank hat es niemand mitgekriegt. Weil über Missgeschicke, die uns innerlich beschämen, immer noch zu reden mit jemand, das kann so befreiend sein. Oder auch über unsere versteckten Motive, über die Ziele in unserem Leben, wo ich merke, ich habe immer wieder einen echten, einen kein so ein gutes Motiv in dieser Beziehung drin. Mal mit jemandem über unsere versteckten Ziele und Motive zu reden, das kann so frei machen. Ja, einfach nochmal die Ermutigung. Lasst uns aufhören, Geheimnisse zu haben. Wird das echt aufgeschrieben? Das ist von Paul Young, von dem Buch Die Hütte. Will ich mich da gerne mit fremden Federn schmücken. Wir sind so krank wie die Geheimnisse, die wir hüten. Ich drehe es rum, wir sind so gesund, wie offen und transparent wir unser Leben leben. Und darin liegt die Chance. Und diese Geschichte von dieser Frau und von Jesus soll uns echt eine Ermutigung sein, dass es bei Jesus keine Verachtung und keine Verdammnis gibt. Egal, wie schlimm das Geheimnis ist, das du vielleicht in dir trägst, wo Gott sagt, es wird Zeit, dass man es lüftet, weil ich will deine Freiheit. Hey, Gott will unsere Freiheit. Gott will unsere Freiheit. Ich komme die Zielgerade mit einem Beispiel, das uns seit einem Jahr beschäftigt. Jesus arbeitet ja viel mit Bildern. Und ich habe gedacht, es ist gut, mit einem Bild heute Morgen zu arbeiten. Und vieles, was gerade in äußere Dinge passiert, merke ich, wenn ich offen bin und nicht sofort innerlich zumache, kann Gott auch als Beispiel nehmen, um mir einen tieferen Prozess dahinter aufzuzeigen. Und ein Ding, das uns seit über einem Jahr beschäftigt, das ist das, was ihr gerade alle im Gegensatz zu mir auf dem Gesicht habt. Das ist diese doofe Maske. Bäh. Bäh. Wir regen uns alle auf darüber, oder? Der eine mehr, der andere weniger, der andere emotionaler, der andere, ja, ist halt so, will jetzt uns alle gar nie über einen Kamm scheren. Gar nicht. Ich mag es ja auch nicht, das teilen wir vorne weg. Ich bin auch froh, wenn wir uns ohne Maske hier begegnen können, singen können. Ich freue mich darauf. Also deswegen versteht das Beispiel nicht falsch. Bloß, ich bin ein bisschen verwundert über uns als Christen. Wir regen uns über dieses Scheißding im Gesicht auf. Jetzt kommt das Thema Herz, Sebastian. Aber wir akzeptieren, dass wir x Masken selber freiwillig über unser Herz aufgezogen haben. Und hüten unser Herz mit den verschiedensten Masken, die es da auf dem Markt gibt. Ich sage jetzt nicht, dass er aufhören soll, euch über Maske aufzuregen. Das wäre der falsche Umkehrschluss. Man kann mir jetzt vieles querlegen. Ich weiß es. Ich gehe da ein Risiko ein, dass man mich falsch verstehen kann. Wir akzeptieren Masken auf unserem Herzen mehr als die Maske, die wir im Gesicht tragen. Und ich bin mal ganz ehrlich, die Maske über unserem Herzen sind die schlimmere wie die im Gesicht. Ich weiß, die im Gesicht spiegelt auch schon ein bisschen unser Herz wider. Ja, das sieht man, wenn jemand lacht, wenn jemand Zunge rausstreckt. Das sieht man alles nicht, wenn das Ding da drauf ist. Also ich weiß, das Beispiel hat auch wie bei Jesus Stärken, Schwächen und Grenzen. Aber wenn er mein Herz dahinter versteht und die Botschaft der Predigt, wo es um Geheimnisse geht, dann sehe ich die größte Schwierigkeit nicht in dem, was wir im Gesicht sehen. Aber ich sehe nur, wir vergeuden so viel Energie, über die äußere Einschränkung uns aufzureden, wo ich denke, wenn wir die Energie verwenden würden, auf die Herzensmasken unseres Herzens draufzuschauen, um die loszuwerden, wenn man nur ansatzweise die Energie da reinstecken würde, die Geheimnisse unseres Herzens hinter der Maske vorzuholen, dann glaube ich tatsächlich, dass man zum Thema Beziehungen auf eine viel, viel tiefere Ebene miteinander runterkommt. Ich bin trotzdem froh, wenn man dem Gesicht nicht mehr braucht, versteht mich nicht falsch. Aber Gott hat mir durch das Bild hier was gezeigt. Wir akzeptieren Dinge in unserem Leben, die in unserem Inneren abläufen, weil wir es oft gar nicht merken, weil wir es vielleicht sogar wollen, weil wir es gut heißen, weil wir es selber aufgezogen haben, um Geheimnisse unseres Herzens zu hüten, weil man nicht möchte, dass es jemand sieht. Und solche Masken, die haben verschiedene Namen. Da gibt es so die Maske des Schweigens, da spreche ich einfach nicht mehr drüber. Ah, das braucht auch mein Ehepartner nicht wissen, da schweige ich einfach drüber. Eine Unehrlichkeit. Lügen haben kurze Beine, aber egal. Also sind wir ehrlich, wir haben oft schnell auch eine Ausrede parat, oder? War nicht so gemeint. Das war doch so gemeint. Ja? Welche Maske ziehen wir über unser Herz auf, um unser Herz irgendwie zu verstecken? Schön malen, ja. Ah, nee, du, bei mir ist das alles gut, ne? So. Und dann auch so ein bisschen verharmlosen. Das war damals nicht so schlimm. Und der hat es ja auch nicht so gemeint. Und überhaupt so verharmlosen. Einfach nur um dieses Geheimnis, um diesen Schmerz, der vielleicht in unserem Leben, in unserem Herz drin ist, nicht angucken zu wollen. Malen wir manche schön. Oder wir vertuschen es. Oder wir bauen so eine Mauer um unser Herz herum. Und wir spüren da einfach irgendwie, der ist gar nicht nahbar. Oder andere sagen, ich bin nicht nahbar. So wie die äußere Maske irgendwie das Nahbare tatsächlich einschränkt, absolut. Und dann gehen wir vielleicht in den Rückzug, zieht uns dann zurück. Meine Lieblingsmaske, das ist die stur Lächeln- und Winkenmaske, die Pinguine von Madagaskar beim Ausbruch. Stur Lächeln und Winken, meinem Herz geht's gut. Ich weiß nicht, welche Maske um euer Herz sind. Das sind beim Thema Geheimnisse, beim Thema versteckte Dinge. Nur nochmal als ein anderes Bild. Ist keine neue Botschaft jetzt mit der Maske, sondern eher nochmal von einer anderen Seite angeschaut. Und ich wünsche uns das wirklich, dass wir die Energie, die wir gerade für die äußere Einschränkungen aufbringen, uns darüber aufzuregen, dass wir diese Energie nehmen, um uns aufzuregen, um uns zu empören darüber, welche Masken um unser Herz sind. Und dass wir diese Energie umdrehen. Ich bin jetzt kein Esoteriker, somit gibt es eine Kraftsportart, wo Kraftenergie umdreht. Ja? Aber ich glaube, dass es tatsächlich der bessere Weg ist, dass wir diese Energie nehmen, um diese Masken von unserem Herz zu reißen, um damit zu Gott zu gehen, dass unser Herz sichtbar wird. Und zwar füreinander, für uns selbst und auch für Gott. Ich glaube, eine Chance für tiefe Gemeinschaft hier. Ich glaube da echt dran, sonst würde ich es heute nicht predigen. Und ich habe zwei abschließende Fragen. Weil die Predigt soll auch zwei Richtungen haben. Die eine ist, bei welchen Geheimnissen haben wir Angst, verachtet zu werden, wenn wir über dieses Geheimnis zu sprechen beginnen würden? Wo hast du vielleicht in deinem Leben noch nie mit jemandem darüber geredet, weil deine Angst da ist, du wirst verurteilt, verachtet, vielleicht nicht mehr geliebt, wenn die anderen das mitbekommen? Und könnte vielleicht heute der Tag sein, wo du sagst, okay, ich überwinde diese Angst, weil hier eine Gemeinde ist, eine Family ist, ein Freund ist, von dem ich weiß, der verachtet mich nicht. Und der wichtigste Freund, der dich nicht verachtet für dieses Geheimnis, das ist wirklich Jesus. Jesus, der mit dieser Frau in Wahrheit umging, aber würdevoll und in Gnade. Vielleicht ist heute der Tag und du Heiliger Geist bringt gerade was hervor in dir und es ist nicht manipuliv, nur einladend. Dann geh heute nicht heim, sondern sprich mit jemand drüber und überwinde die Angst, dass Freiheit kommt. Und die zweite Frage ist die von der anderen Seite. Wie begegnen wir Menschen, die in unsere Gemeinde, Family kommen, vielleicht schon da sind und es lüftet jemand Geheimnisse aus seinem Leben? Welcher Blick erntet diese Person von uns, von dir? Ist es diese Atmosphäre von Jesus, der Barmherzigkeit, auch in unserem Blick, weil Jesus ihn so anschaut? Und es ist meine Ermahnung im guten Sinne, dass das hier als Gemeindefamilie unsere Kultur ist. Dass wir einen Blick für Menschen haben, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist, der die Wahrheit nicht ausblendet, aber der von Scham befreit und nicht in Scham reinbringt. Und mein Herzenswunsch ist es wirklich, dass wir diese Atmosphäre hier haben und es widerspiegeln, sodass die erste Frage ganz leicht fällt: Natürlich kann ich mich hier öffnen und ich kann meine Angst überwinden, weil nicht nur Jesus mich mit Barmherzigkeit anschaut, sondern auch diese Gemeindefamilie hier. Ja, das war die Botschaft von heute. Aber ich kann nicht enden ohne dieses Wort. Und all das, was ich gerade gesagt habe, die Atmosphäre, sich zu öffnen, das braucht das Risiko des Vertrauens. Das Risiko des Vertrauens zueinander, zu einem himmlischen Vater, sodass ich bereit bin, das Risiko einzugehen, den Teppich mal zu lupfen. Für uns Männer, mal die Motorhaube aufzumachen und gucken, wie rostig der Motor da drunter ist. Ob da mal wieder ein Ölwechsel dran ist oder ob ein neues Getriebe rein muss. Es ist immer gut, wenn man Auto kauft, mal die Motorhaube aufzumachen. Ja. Vertrauen zu Gott und Vertrauen zueinander, damit möchte ich schließen. Und Vertrauen ist unsere Grundlage und nicht Religion und nicht Kontrolle. Amen. Ihr Lobpreis, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich würde noch gerne mit uns beten. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Dass du ein Gott bist, vor dem Transparenz nicht zu einer Verurteilung führt, sondern du hast das Urteil über Jesus ausgesprochen, auch für unsere Schuld. Du hast die Strafe getragen, Jesus, die all unsere Geheimnisse verdient hätten. Und du hast Jesus am Kreuz diese Scham getragen, die unsere Geheimnisse mit sich gebracht hätten. Und Jesus, ich danke dir so sehr für diese Begegnung mit dieser Frau. Ich danke dir so sehr, Jesus, für diese Begegnung mit dieser Frau, wo deine Wahrheit über ihr Leben nicht zur Verachtung geführt hat, Jesus, sondern zur Freiheit, zur Rettung und zur Heilung. Und ich danke dir, dass heute Morgen dein Geist der Wahrheit hier ist und dass jeder, der möchte und diesen Geist in sein Leben einladen möchte, bei dir diese Chance hat, keine Geheimnisse mehr haben zu müssen. Dass alles transparent sein darf bei dir, Jesus. Weil Transparenz vor dir Heilung und Freiheit bringt. Ich danke dir, dass wir aufhören dürfen, irgendwas spielen zu müssen, irgendwas sein zu müssen, um geliebt zu sein von dir. Dass wir aufhören dürfen, Jesus, Dinge vor dir oder vor andere oder vor uns selber verstecken zu müssen, um liebenswert zu sein. Danke, Jesus, dass kein Geheimnis unseres Lebens uns trennt von dir, Herr, weil du es eh schon kennst. Du kennst jeden Gedanke von uns, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass darin nicht Verurteilung ist, sondern Vergebung. Tiefe Vergebung, Jesus. Und da, wo uns Geheimnisse krank gemacht haben, Vater, danke, dass, wo sie offenbar war, dass vielleicht heute sogar, dass auf einmal körperliche Heilung beginnt. Dass seelische Heilung beginnt, Jesus, und Dinge einfach wie aus dem Leben verschwinden, wie diese Kette sich auflöst und ein Schwarm voller Tauben fliegt weg. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns hier in der Familie der offenen Tür eine Atmosphäre schenkst, weil wir dein Wesen in uns tragen. Eine Atmosphäre, Jesus, die genau das widerspiegelt, dass wir Offenheit schätzen, dass wir es lieben und wertschätzen, wenn jemand sein Herz öffnet. Und dass wir alle hier diese Bereitschaft mitbringen, Jesus, diese Offenheit zu leben. Ich bitte dich um dieses Wunder, damit eine Beziehung unter uns möglich ist, Jesus. Ein Band der Liebe, ein Band des Friedens, ein Band durch deinen Heiligen Geist, Jesus, das uns so sehr verbindet, weil unsere Herzen wie Gläser sind, weil alle Masken uns um unser Herz herum, Jesus, weg sind und an deinem Kreuz liegen, Jesus. Und dass es dann von Herz zu Herz fließt. Dass es von Herz zu Herz fließt. Von unserem Herz zu deinem Herz, Jesus. Und von deinem Herz zu unserem Herz. Und von unseren Herzen zu den Herzen zueinander hier in der Family. Und jeder, der hier reinkommt, Jesus, und dich noch nicht kennt, dass er hineinkommt in diese Gemeinschaft der Herzen und darin dich erlebt als den Retter dieser Welt. Und dafür liebe ich dich, Jesus. Amen.